Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Die heutige Episode heißt Manöverschluck und genau genommen habe ich den jetzt, glaube ich, schon seit 1,5 Jahren herumliegen. Das heißt, herumliegen nicht, aber die Idee dazu und Teile und Notizen und so weiter. Habe es aber nicht richtig geschafft. Ich habe heute auch ein Interview und zwar mit David Schmidt-Hofner. Und dieses Interview habe ich genau genommen auch schon, glaube ich, vor 1,5 Jahr aufgezeichnet. Und ja, wie schon gesagt, bin ich irgendwie nicht dazugekommen, aber jetzt ist die Zeit reif, um sich mit dem Manöverschluck zu beschäftigen. Wie immer habe ich aber vorher ein paar interessante Themen vorbereitet. Und das Erste, was ich da erzählen möchte, ist von meiner Expedition in den hohen Norden ein bisschen. Ich habe es im letzten Podcast, habe ich das Ganze schon angedeutet. Und die, wie soll ich sagen, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren bei mir. Wie immer bin ich natürlich eine One-Man-Show. Aber in diesem Zusammenhang bin ich also drauf gekommen, dass oder was ich so wirklich alles noch brauche. Und da ist noch einiges notwendig natürlich. Ich habe im letzten Podcast schon eben das angedeutet und eventuell auch, dass es die Möglichkeit gibt, mitzufahren. Und ich möchte das ganz kurz so umreißen, warum es so routenmäßig da geht. Und zwar starten tue ich in meinem Heimatrevier natürlich in Kroatien. Und der erste Weg führt einmal aus dem Mittelmeer hinaus Richtung bei Gibraltar vorbei und dann auf die Azoren. Von den Azoren geht es dann weiter nach Irland. Und dort dann von Irland weiter über, also vorbei an den Shetland-Inseln nach Norwegen rüber in die Gegend von Bergen. Unter Umständen gibt es auf dieser Fahrt die Möglichkeit, bei Rock All vorbeizuschauen, aber das muss ich mir erst überlegen. Ja, in Norwegen geht es dann weiter voraussichtlich nach Tromsø und in Folge dann nach Longyearbyen. Das ist die Stadt auf Svalbard. Konkret auf der Hauptinsel Spitzbergen. Und da oben ja, geht es dann so herum ein bisschen. Da habe ich so einige Ideen. Ja, wie gesagt, so genau gefixt ist das jetzt noch nicht so hundertprozentig. Das ist jetzt nur mal so die große Route. Es geht dann weiter von Svalbard, was der nördlichste Punkt der Reise sein wird, so im Großen und Ganzen, wieder nach Süden und zwar nach Südwesten, genauer gesagt Richtung Jan Mayen, eine kleine Insel in der norwegischen See und dann von Jan Mayen nach Island, vielleicht über Grönland, aber das, ja, das ist so weit in der Zukunft, dass das sich jetzt noch nicht so genau sagen lasse, da das Ganze doch ein ziemlich weites, sind mehrere tausend Meilen, eine ziemlich weite Reise mit verschiedenen Unsicherheitsparametern ist. Das wird man dann auf jeden Fall sehen. Ja, das ist sozusagen die große Route, der große Plan. Und nachdem ich da noch einiges brauche, um die Reise anzugehen, ich habe es das letzte Mal schon angedeutet, zum Beispiel eine neue Genua, überlege ich da ein Crowdfunding ins Leben zu rufen, da ich irgendwie nicht finanziell jetzt da auf die Butterseite gefallen bin, sondern eher zu denen gehöre, die da so von Monat zu Monat wursteln. Ja, ich habe von diesen ganzen Dingen nicht wahnsinnig viel Arbeit, aber ich habe jetzt mal begonnen, da ein bisschen zu lesen, wie so ein Crowdfunding überhaupt funktioniert. Ja, ungefähr habe ich es jetzt schon mal verstanden. Mal sehen, was dabei herauskommt. Auf jeden Fall, vielleicht ist dann ein Bonus, dass man sich hier mit Passagen oder beziehungsweise Tage zum Mitfahren ergattern kann. Aber wie das auf jeden Fall genau sein wird, das werdet ihr auf jeden Fall natürlich online und auch in meinen kommenden Episoden dann natürlich erfahren. Ich bin da eben gerade erst in der Phase, das alles irgendwie zu überlegen und zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. In jedem Fall wäre das Ganze eine super Sache. Besonders außergewöhnliche Passagen gibt es natürlich, ein cooles Boot und einen coolen Skipper. Die nächste Neuigkeit ist das Ocean Race ist wieder gestartet und zwar ganz konkret gestern. Das ist also das, was bei der letzten Ausgabe noch Volvo Ocean Race geheißen hat. Heißt jetzt nur mehr Ocean Race und gestern sind die Teilnehmer in Alicante, das ist in Spanien, an der spanischen Mittelmeerküste, gestartet und sind jetzt unterwegs auf der ersten Etappe. Und die erste Etappe geht nach Mindelau auf den Kapverdischen Inseln. Derzeit befinden sie sich 130 Seemeilen ungefähr östlich von Gibraltar. Das wäre ja nicht wahnsinnig viel für die schnellen Boote, die sie da haben, sind Imokas und V65. Wenn nicht im Moment gerade hier ein sehr stürmischer Poniente, das ist der Westwind im Albaran-Meer, also in dem Gebiet, in dem sie sich gerade befinden, also der Albaran Sea bzw. Albaran Meer, das ist das Gebiet östlich von Gibraltar, südlich von Spanien. Und ein sehr stürmischer Poniente. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Segelwinden, die es da gibt. Drei verschiedene, nämlich entweder, dass der Wind zu stark ist, zu schwach oder aus der falschen Richtung. In diesem Fall haben wir das jetzt aus der falschen Richtung. Ja, es gibt natürlich einen Online-Tracker, da könnt ihr euch das anschauen. Das ist unten in den Shownotes. Mehr erzähle ich da nicht, nachdem dieser Podcast sowieso ziemlich lang wird, glaube ich, werde ich das nächste Mal hier ein bisschen genauer berichten, was es denn mit dem Ocean Race so alles auf sich hat, denn das Rennen dauert ja eh noch länger. Dann habe ich da einen Artikel gefunden, und zwar auf blauwasser.de, und der Artikel heißt Feuer und Brände auf Yachten. Der Link ist ebenfalls unten drinnen. Und da wurde es gibt verschiedene Ursachen. Ich habe den Artikel grob durchgelesen. Auf jeden Fall Nummer 1 der Brandursachen ist die Elektrik, und zwar die 12-Volt-Anlage. Als Elektriker kann ich nur sagen, ja, passt auf beim Herumbasteln oder beziehungsweise besser nicht herumbasteln, auch wenn das 12 Volt so ungefährlich erscheint, weil man sie nicht elektrisieren kann, sind leider besonders hohe Ströme im Einsatz, eben wegen der geringen Spannung, und dieser hohe Strom sorgt für relativ viel Wärme, die manchmal unangenehm werden kann. Ich kann euch in diesem Zusammenhang, wer sich da mehr für Details interessiert, auch meine Episoden, die Gefahren der elektrischen Anlage, da habe ich mal zwei Teile gemacht vor längerer Zeit, empfehlen, wo ich sehr detailliert über eben die Gefahren der elektrischen Anlage gesprochen habe. Man sollte das nicht unterschätzen, was bei einer 12-Volt-Anlage eben alles sein kann. Die Gefahr wäre wesentlich geringer, wenn hier eine höhere Spannung benutzt werden würde, aber ja, warum 12 Volt, weiß ich eigentlich auch nicht genau. Größere Yachten sind zumindest mit 24 Volt ausgestattet. Das ist schon ein bisschen besser. Ich denke mal, das Ganze hat historische Gründe, und wenn irgendetwas einmal weit verbreitet ist, dann ist es halt schwer, das durch etwas anderes zu ersetzen. Und dann komme ich hier zum eigentlichen Thema, nämlich das Thema Manöverschluck. Ich habe im Anschluss dann ein Interview, wie ich es eingangs schon gesagt habe, und zwar mit David Schmidhofner. Und zwar, er ist der Erfinder des Manöverschluck. Ja, nein, natürlich nicht des Manöverschlucks, den jeder an Bord macht, aber es gibt hier ein gleichnamiges Getränk. Ganz konkret ist es ein Flavored Rum, also ein Rum mit Geschmack, den er ins Leben gerufen hat. Wer in den Social Media etwas intensiver unterwegs ist, hat es vielleicht schon bemerkt, das sind die knallorangenen Flaschen. Ich habe selbst einen probiert und ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist tatsächlich ein sehr guter Rum, sehr angenehm und nicht nur für den herben Seefahrer-Matrosengeschmack geeignet. Natürlich habe ich wie immer ein bisschen recherchiert, und zum einen gab es da einen Artikel, und zwar der nannte sich Segler seltsame Trinksitten auf der Yacht.de. Leider ist der Artikel aber verschwunden. Wie ich schon eingangs gesagt habe, habe ich das Ganze ja schon vor längerer Zeit vorbereitet und ich bin das jetzt alles durchgegangen, habe es überarbeitet. Und diesen Artikel, den gibt es leider online nicht mehr. War ein recht netter Artikel, aber vielleicht hat ihn irgendwer noch irgendwo. Der Artikel hat eben geheißen Seglers seltsame Trinksitten und hat sich ein bisschen mit dem Kult des Manöverschlucks, des modernen Manöverschlucks an Bord von Segeljachten beschäftigt. Dann habe ich da einen sehr langen, aber auch sehr interessanten Artikel des Kölner Brauereiverbandes gefunden. Der Link dazu ist natürlich unten drinnen, und zwar der Artikel heißt Das Bier und die Schifffahrt von Dr. Hans Schadewald. Und er hat sich hier sehr ausführlich und intensiv auseinandergesetzt, in erster Linie mit dem Thema Bier an Bord. Und wer jetzt vielleicht denkt im ersten Moment, dass all diese alkoholischen Getränke mitgenommen wurden, um die Stimmung an Bord vielleicht etwas zu verbessern, der irrt sich hier leider gewaltig. Und zwar das Hauptproblem an Bord der damaligen Schiffe, also man muss ja hier mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückgehen, das Hauptproblem war insgesamt die Ernährung natürlich, aber insbesondere die Wasserversorgung. Das Wasser wurde ja einfach in Holzfässern mitgenommen und natürlich hält sich das nicht ewig, überhaupt wenn man dann in die warmen Tropen fährt, dort haltet sich sowieso nichts und wird dann irgendwann einmal kaputt. Und dementsprechend hat man natürlich nach allen möglichen Wegen gesucht, das Problem zu lösen, und dann ist man eben drauf gekommen, dass alkoholische oder vergorene Getränke einfach länger haltbar sind. Also ich meine, das hat man natürlich vorher auch schon gekannt und hat aus diesem Grund eben zuerst Bier, aber auch Wein mitgenommen, da sich das eben länger hält als das Wasser. Aber eben, wie schon gesagt, in den Tropen, wenn es besonders warm ist, dann wird auch jedes Bier rascher mal schlecht. Und natürlich, je höher der Alkoholgehalt ist, umso haltbarer ist das Ganze. Dass der Alkohol natürlich auch negative Nebenwirkungen hat, wissen wir ja alle. Man war also da irgendwie eben in der Zwickmühle zwischen Haltbarkeit und zu viel Alkohol, und da hat man eben irgendwelche Wege finden müssen oder hat sich da irgendwie halt durchgewurschtelt über die Jahrhunderte. Der Rum hat in der Seefahrt natürlich eine ganz besondere Bedeutung, und da habe ich jetzt natürlich auch verschiedene Artikel gefunden, und zwar der eine heißt Rum Paradise, 10 Fakten über den Rum. Über die Qualität des Inhaltes bin ich mir da in dieser Seite nicht ganz hundertprozentig sicher, aber es gibt dennoch einen sehr guten Überblick, das könnt ihr euch anschauen. Und also da stehen halt ein paar Fakten und ein paar lassen sich leicht nachrecherchieren, dass sie tatsächlich so sind. Das eine zum Beispiel ist einmal, die Quelle des Wortes Rum ist bis heute nicht ganz klar, wo das eigentlich herkommt. Vermutlich kommt das Ganze aus dem Englischen. Es gibt aber verschiedene Erklärungen dafür, was die Ursache für dieses Wort sein kann. Und wie gesagt, man konnte das bisher nicht wirklich klären, wo das tatsächlich herkommt. Erfunden in dem Sinn wurde der Rum im 17. Jahrhundert, also das Rezept unter Anführungszeichen dazu, wie man das herstellt. Wohlgemerkt, da gibt es da 1000 verschiedene Varianten, da komme ich dann später noch dazu. Aber so vom Grundkonzept einmal, das Ganze wird aus Zuckerrohr hergestellt, und es gibt es eben, wie gesagt, in verschiedenen, es gibt dazu verschiedene Verfahren und eben verschiedene Arten von Rum. Da werde ich dann noch gleich ein bisschen was vorstellen. Es ist ja auch nicht Wein gleich Wein. Da gibt es ja auch verschiedene Reben und Böden und was weiß ich was alles. Ja. Beim Rum ist es aber noch ein bisschen komplizierter, auf jeden Fall, als beim Wein. Alkoholische Getränke aus Zuckerrohr wurden allerdings schon vorher hergestellt von verschiedenen Völkern rund um die Erde, also schon mehrere hunderte Jahre davor, aber eben in dieser hochprozentigen Variante, wie sie da eben dann in der Seefahrt und sonst importiert wurden nach Europa, ist eben aus dem 17. Jahrhundert. Ja, warum gerade Rum eigentlich? Naja, deshalb, weil eben, wie schon erwähnt, Rum eben aus Zuckerrohr hergestellt wird, und es gab eben dort in Mittelamerika, sage ich mal, rund um Mittelamerika, jede Menge Zuckerrohrplantagen, und es wurde Alkohol unter anderem eben auch als Handelsmittel eingesetzt, und zwar war, bevor es eben den Rum gab, wurde sehr viel mit Brandy gehandelt, also getauscht einfach einige Fässer, also als Tauschwert einfach. Und da der Rum dort auf den Plantagen eben direkt hergestellt wurde, ist er eben auch eingetauscht worden gegen andere Güter, die eben die Europäer mitgebracht haben und ist dann eben gegen Rum sozusagen getauscht worden, verschiedene Waren. Die Rum waren dann auf den europäischen Schiffen und sind dort verwendet worden, beziehungsweise natürlich auch nach Europa wieder zurückexportiert worden. Und der Rum hat sich generell ziemlicher Beliebtheit erfreut und tut es heute auch noch. Natürlich gibt es verschiedene andere Spirituosen, auch wie Whisky und so weiter. Aber eben in der Seefahrt hat aufgrund von den Plantagen und eben dem Handel, der getrieben wurde, der ja ausschließlich mit Hilfe von Schiffen stattgefunden hat, hat der Rum eine besondere Bedeutung. Und so hat man irgendwann einmal in der Marine begonnen, im Laufe der Zeit tägliche Rumrationen auszugeben. Und das war ein Teil des Soldes. Die Matrosen mussten das aber nicht annehmen. Sie konnten sich das auch aufschreiben lassen und wurde dann als in Form von Geld einfach ausgezahlt, wenn sie den Rum nicht genommen haben. Aber zumindest soweit ich da nachlesen konnte, die meisten haben sich natürlich für den Rum entschieden. In der britischen Marine war das so, dass eben in der Royal Navy von 1850 bis 1970, das ist also gar nicht so lange her, eine tägliche Ration, der sogenannte Tot, ausgegeben wurde. Zu Mittag hat dieses Ritual stattgefunden und es ist ein Achtel Pint, das sind ungefähr 7 Zentiliter, zu Mittag eben bei der Royal Navy ausgegeben. Ursprünglich war das aber Bier, also ganz ursprünglich, bevor es den Rum gegeben hat, war das eben Bier. Und wenn kein Bier da war, dann wurde eben Wein benutzt oder irgendwas anderes Hochprozentiges. Aber irgendwann ist dann eben der Rum eben im Jahr 1850 bei der Royal Navy, bei der britischen Royal Navy institutionalisiert worden. In der United States Navy gab es ebenfalls tägliche Rationen, und zwar ein halbes US-Pint, das ist ungefähr ein Viertel Liter, also das ist eine ganze Menge, bis 1842, und etwas später wurde es dann reduziert auf circa ein Achtel Liter, also 120 Milliliter, und ist aber bereits 1862 dann komplett abgeschafft worden. In der Royal Australian Navy zum Beispiel hat es allerdings niemals Rumrationen gegeben. Und dann habe ich hier noch die Royal Canadian Navy, wo es auch Rumrationen gab, und diese sind im Jahr 1972 abgeschafft worden. Und die längste Marine war die Royal New Zealand Navy, wo die Rumrationen bis zum 28. Februar 1990 ausgegeben worden sind. Ganz allgemein gibt es vom Rum verschiedene Qualitätsklassen und verschiedene Variationen, und zwar jede Menge. Und das Ganze hängt natürlich auch von dem Ort ab, wo der Rum produziert wird. Also grundsätzlich wird Rum überall auf der Welt erzeugt, da wo eben Zuckerrohr wächst. Und so gibt es jetzt hier zum einen mal die dunklen Rums oder Dark Rums, und die insbesondere an der besonders dunklen, also schwarzen, braunen oder roten Farbe erkannt werden können. Es gibt dann weiter sogenannte Flavored Rums, also das ist Rum mit Geschmack, kann man sagen. Dabei werden Früchte zugesetzt. Also zum Beispiel eben Bananen, Mango, Orangen, Ananas, Kokosnuss oder sonst irgendwelche Dinge. Und dadurch bekommt das Ganze also ein besonderes Aroma, also nicht nur den reinen Rumgeschmack, sondern eben auch noch zusätzliche Aromen. Das Ansetzen mit Früchten erfolgt eben genauso wie bei uns hier mit, also nach der Destillation, also wenn mehr oder weniger der Rum schon fertig ist, und dann kommen eben die Früchte hinein und bleiben drinnen, damit das Ganze den Geschmack sozusagen annimmt. Dann gibt es sogenannte goldene oder beziehungsweise bernsteinfarbene Rums. Die sind vom Geschmack nicht ganz so herb, das habe ich vielleicht vorher nicht gesagt. Also die dunklen Rums sind sicher die herbsten und intensivsten im Geschmack. Die goldenen sind etwas milder, haben schon noch natürlich einen deutlichen Rumgeschmack, aber nicht so herb. Und haben eben eine goldene, mehr goldene Farbe, sind nicht ganz so dunkel. Die Farbe kommt teilweise aber auch von den Fässern, in denen sie gelagert werden. Also Eichenfässer, ganz klassisch, wie auch Whisky zum Beispiel in Eichenfässern gelagert wird, wird auch der Rum darin gelagert. Also je nach Sorte natürlich. Und so kommt dann natürlich auch je nach Fass eine unterschiedliche Geschmacksrichtung dabei. Wenn es dunkle und goldene Rums gibt, dann gibt es natürlich auch helle Rums, ganz klar, dass die werden auch als Silber oder Weiß, Silver or White bezeichnet. Und das sind die, die generell sehr zart im Geschmack sind, also sprich sehr wenig Eigengeschmack haben. Und natürlich, der Grundgeschmack ist natürlich der gleiche, aber ist eben sehr leicht. Manchmal werden die hellen Rums auch zusätzlich noch gefiltert, um ihn noch reiner, noch weißer zu machen. Der Großteil der hellen Rums kommt aus Puerto Rico und diese hellen Rums werden sehr gerne eben in Cocktails verwendet, da sie vom Geschmack eben doch relativ zart sind und berühmte Cocktails wie zum Beispiel der Mojito oder der Daiquiri enthalten eben weißen Rum. Dann gibt es auch noch sogenannte Spiced Rums, also gewürzte Rums. Wie der Name sagt, ist eben, sind das Rummischungen, in denen eben Gewürze dazukommen, manchmal auch Karamell und verwendet werden dafür in der Regel goldene Rums. Und wie gesagt, da kommen eben verschiedene Gewürze hinein, beziehungsweise Karamell. Karamell gibt natürlich auch eine Farbe. Gewürze könnten jetzt sein, sowas wie Zimt, Rosmarin, Anis, Pfeffer, Gewürznelken, Kardamom oder sowas in dieser Art und Weise. Und dadurch bekommt das Ganze natürlich auch eben einen entsprechenden Geschmack. Und viele von den Rums sind also jetzt nicht so wie beim Wein sehr häufig eben von einer einzigen Rebe, sondern werden eben blended, das heißt eben gemischt einfach. Aus verschiedenen Sorten und da gibt es eigene eben sogenannte Blender, das werden wir nachher dann im Interview auch noch hören, die eben den Geschmack des endgültigen Produkts sozusagen geschmacklich abstimmen. Alle, die sich mit Rum in der Seefahrt schon ein bisschen beschäftigt haben, sind eventuell schon über Nelson's Blood gestoßen, also Nelson's Blut auf Deutsch. Das ist ein ganz besonderer Rum und da gibt es eine Geschichte dazu, und zwar der berühmte Admiral Sir Horatio Nelson, vermutlich der berühmteste Admiral überhaupt der britischen Marine damals, ist in der Schlacht von Trafalgar eben an den Folgen eines feindlichen Schusses gestorben. Und damit sein Leichnam eben auf dem Rücktransport erhalten bleibt oder konserviert bleibt, ist er der Legende nach eben, ist die Leiche eben in ein Fass gesteckt worden und das mit Rum gefüllt war, damit das Ganze eben konserviert ist. Und der Legende zufolge hat man eben dann das Fass in England geöffnet und dann war natürlich der Leichnam noch immer drinnen, aber das Fass war leer und eine Untersuchung hat dann gezeigt, dass unten ein Loch gebohrt wurde und die Matrosen den Rum angeblich ausgetrunken haben. Das stimmt so aber nicht, da ist nur ein kleiner Funken Wahrheit an der ganzen Sache. Tatsächlich ist er wirklich in ein Fass mit Brandy gelagert worden, eben damit der Leichnam konserviert bleibt, und ist später dann in einen Bleisack umgelagert worden, der anscheinend auch mit Brandy gefüllt war, und in dem haben sie ihn dann nach England transportiert und niemand hat das angebohrt oder ausgetrunken. Alle Kolonialstaaten haben damals eben im 17., 18., vielleicht auch schon im 16., weiß ich nicht genau, Jahrhundert Rum importiert und also nach Europa zurück importiert. Und natürlich hat es hier verschiedene Binnenländer gegeben, die keine Kolonien hatten und die wollten aber auch so einen Rum, und so wurde in den Binnenländern, also allen voran ist das eben, ich sage mal, in Süddeutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, also der Bereich der österreichisch-ungarischen Monarchie, wurde hier ein lokaler Rum entwickelt, den die meisten wahrscheinlich unter dem Begriff Inländer Rum kennen. Und dieser Inländer Rum ist ein Rezept, das von einem Apotheker aus Krems, das ist eine Stadt in Österreich, im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist und bei dem eben aus Zuckerrüben, die hier ja bei uns wachsen, eben auf einem ganz ähnlichen Verfahren eben ein Rum gebrannt worden ist. Diesen Inländer Rum gibt es natürlich bis heute in Österreich überall und eben auch in den Nachbarländern. In der österreichischen Mehlspeisenküche wird der besonders gerne verwendet. Und wer Skifahren geht, kann auf jeder Skihütte in Österreich einen Jagertee bestellen. Das ist ein Tee mit Rum drinnen. Inländer Rum darf man jetzt aber nicht mehr sagen, um Gottes Willen, denn verschiedenste EU-Vorschriften aus den letzten 10 bis 20 Jahren haben das verteufelt. Und so muss dasselbe Getränk jetzt ein Inländer Spirituose heißen. Es ist aber nach wie vor das Gleiche drinnen. Dann möchte ich aber jetzt nochmal zum echten Rum zurückkommen, zum Zuckerrohrrum. Und zwar habe ich ja vorher von Nelson's Blood gesprochen. Unter diesem Namen wird eben der sogenannte Passers Rum bezeichnet. Und das ist der Originalrum, der auf der Royal Navy ausgeschenkt worden ist, eben bis 1970, wie ich es vorher eben schon gesagt habe. Das ist eben ein 15 Jahre alter bzw. 15 Jahre gelagerter Rum, der eben nach einem ganz bestimmten Rezept aus 6 verschiedenen Sorten in Summe abgestimmt wird. Ja, und das ist das Originalrezept, das seit Jahrhunderten bereits verwendet wird. Und nachdem hier die Marine seit 1970 eben kein Patent mehr drauf hat, kann jedermann ihn einfach im Handel kaufen. Ich habe hier natürlich auch eine Flasche von diesem Passers Rum. Passers Rum heißt, kommt übrigens von dem Wort Purser, und der Purser ist der Zahlmeister an Bord und der war dafür zuständig, eben die Rationen abzumessen, und so ist aus dem Purser eben der Passers Rum im Laufe der Jahre geworden. Wer also einen echten Traditionsrum an Bord seines Bootes haben möchte, der muss sich eine Flasche Passers Rum zulegen. Ich finde ihn persönlich hervorragend. Allerdings der Preis ist auch relativ hervorragend. Man legt hier für eine Flasche ca. 50 bis 60 Euro hin. Also das ist schon ganz ordentlich. Ja, dann zurück zum Manöverschluck heute. Auf Booten gibt es ja verschiedene Gewohnheiten, aber den Manöverschluck, glaube ich, kennt irgendwie jeder. Und ich habe natürlich auch immer einen Manöverschluck dabei, wenn ich der Schiffsführer bin, beziehungsweise auf meinem Boot gibt es natürlich auch einen Manöverschluck. Manchmal bringt die Crew natürlich was mit, auch bei den Ausbildungsturns. Die einen oder anderen haben dann eben in eine besondere Flasche irgendetwas mit. Ansonsten besorge ich selbst irgendetwas, also den 60 Euro teuren Passers Rum einfach so, sage ich mal, zu vernichten innerhalb kürzester Zeit, ist mir fast ein bisschen leid drum. Darum benutze ich normalerweise den Captain Morgan Spiced Gold. Das ist ein Rum, der, finde ich, ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Der kostet die Flasche ca. 15 Euro. Also das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel, schmeckt dafür, aber finde ich relativ gut. Muss dazu aber auch gestehen, ich bin jetzt kein Spirituosenkenner. Ich koste das halt und wenn es mir schmeckt, dann sage ich, ja, es passt. Die Experten werden da vielleicht anderer Meinung sein, aber ja, der Standard-Crew-Mitglied ist der natürlich auch meistens kein besonderer Rumkenner. Also macht das eigentlich nicht besonders viel. Es geht beim Manöverschluck ja auch ums Prinzip. Abhängig vom Land habe ich manchmal aber auch natürlich andere Getränke dabei. So kaufe ich in Kroatien sehr gerne den Travarica. Der Travarica ist im Wesentlichen ein Grappa, der mit Gräsern und Gewürzen eben angesetzt wird und bekommt dadurch so eine gelbliche Farbe und hat eben einen sehr würzigen Geschmack. In Griechenland gibt es dann natürlich den berühmten Ouzo, den man, finde ich, auch, der schmeckt auch nur in Griechenland gut. Ja, wie auch immer. Mein Ritual beim Manöverschluck ist normalerweise so, dass ich beim ersten Mal ablegen Wenn wir also den Hafen verlassen haben und vielleicht gleich oder nach dem Segelsetzen, wie auch immer, das ist dann nicht so genau. Normalerweise, aber wie gesagt, relativ unmittelbar nach dem ersten Mal anlegen, dann eine kurze Ansprache halte und dann zu Ehren von Poseidon etwas von dem Getränk ins Wasser leere. Und danach kommt eben der Skipper und dann alle anderen reihum dran und jeder darf einmal heruntertrinken. Ansonsten habe ich persönlich auf meinen Booten auf meinen Fahrten keine Manöverschluckrituale, so wie bei jedem Manöver oder so. Das gibt es bei mir eigentlich nicht. Aber ja, das kann jeder halten, wie er will. Zu den Göttern, die Seefahrer sind natürlich ein abergläubisches Volk immer schon gewesen und da gibt es natürlich verschiedene Opferrituale, auch verschiedenen Göttern, denen hier geopfert wird. Wie gesagt, bei mir ist es der Poseidon, manche opfern aber auch dem Neptun und im Norden wird vielleicht dem Riesen Ägir geopfert. Damit möchte ich nun zum zweiten Teil der heutigen Episode kommen und das ist mein Interview mit dem David. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Firma Manöverschluck aus Berlin und sie produzieren eben einen Rum mit dem Namen JJ's Manöverschluck. Das sind eben diese leuchtend orangenen Flaschen mit dem blauen Etikett. Wie schon gesagt, manche haben das vielleicht schon auf Facebook oder sonst irgendwo angetroffen. Ich kann nur sagen, kauft euch eine Flasche, es schmeckt tatsächlich hervorragend und schmeckt nach mehr. Das Einzige, was einem hierbei vielleicht auch etwas abschreckt, ist der Preis. Eine Flasche kostet in etwa 40 Euro, je nachdem, wo ihr das kauft. Aber ich kann nur sagen, es ist es auf jeden Fall wert. Und wer eben was qualitativ Hochwertiges haben will im Bereich der Spirituosen, der muss eben doch auch entsprechend ins Geldbörsel greifen. Ja, also dann Servus David, es freut mich, dass wir jetzt endlich Zeit gefunden haben, das zu machen, war jetzt doch etwas komplizierter und lange Vorgeschichte und ja, ich habe jetzt schon lange keine Podcasts mehr aufgenommen, aus verschiedenen komplizierten Gründen, also es freut mich, dass wir da jetzt tatsächlich endlich Zeit gefunden haben, das zu machen und da würde ich gleich mal sagen, das heutige Thema steht ja, also der Titel heißt ja Manöverschluck und ich habe im Eingang also schon einiges erzählt zum Thema Manöverschluck ganz allgemein, stelle ich vielleicht mal ganz kurz vor, wer du bist und ja, warum wir hier eigentlich sprechen, also nicht warum, aber was sozusagen, wie wir zu dem Thema kommen. Ja.
Ja, cool. Ja, erstmal moin moin hier aus dem Norden von Deutschland. Ich grüße dich, Bernhard. Ich freue mich auch total, dass es jetzt geklappt hat tatsächlich, obwohl wir ja schon ein bisschen früher geplant hatten. Ich wollte das beim Segeln natürlich machen, weil es besonders schön ist, beim Segeln darüber zu reden. Aber leider hat uns die in Böe 9 davon abgehalten, aufs Wasser zu gehen. Deswegen jetzt dann doch so jetzt nicht vom Boot aus leider heute. Ja, was hat uns bewegt zum Manöverschluck, wenn ich die Frage so verstanden habe, richtig verstanden habe? Ich habe recht früh schon, ja, nee, falsch, nicht recht früh. Als ich Segeln lernte, hatten wir einen Skipper an Bord damals und der hat immer eine Flasche Port dabei gehabt. Und er hat immer gleich am Anfang zum Segeln einfach Rasmus rausgegeben. Ne? Das hat losgesegelt, war super. Ich habe damals aber noch keine großen Gedanken darüber gemacht, was das jetzt sehr großartig soll mit dem Schluck für Rasmus, sondern war halt, okay, wenn er halt meint, soll er halt machen. Ich fand es schade um den Port damals. Aber tatsächlich kam die Lust und die Idee für den Manöverschluck erst ziemlich spät. Mein Freund, mit dem ich den Rum mache, der Jens, wir hatten beim Segeln auf der Alster immer wieder für danach, wir haben mal einen Sherry dabei, da hat man einen Port dabei, da hat man Rum dabei, einfach um danach auf einen schönen Ausflug anzustoßen. Wir sehen uns nicht so oft und dann haben wir einfach gedacht, ey, das ist ein schöner Moment, wir verbringen eine herrliche Zeit auf dem Wasser, jetzt genießen wir noch kurz die Abendstunde auf dem Steg und trinken noch ein Schlückchen gemeinsam. Und irgendwann hat halt Jens die Idee gehabt, ey, lass uns doch selber einen Rum machen, oder? Und ich so, ja, komm, ist klar, mach mal dann Rum. Und irgendwann trafen wir uns an eine Bar und meinte, David, ich habe was mitgebracht. Und dann sagt er, hier, probier das mal. Ich so, ja, was ist das? Ja, das ist Rum. Und ich so, wie? Ja, das ist unser Rum. Ich so, was? Und dann hat er tatsächlich angefangen schon zu recherchieren und zu machen. Er hat gesagt, pass auf, wir machen jetzt unseren eigenen Rum und den nennen wir Manöverschluck. Und ich habe erst kurz geguckt und dachte, ja, das ist eine mega gute Idee. Das passt ja total. Es ist was Besonderes, es ist lustig, es ist unique. Lass uns das gemeinsam machen. Und so kamen wir vom Segeln auf die Idee, einen eigenen Rum zu machen. Und
Also die Idee ist tatsächlich unique, weil natürlich kennt, glaube ich, jeder Segler den Brauch, dass man zu welchen Situationen auch immer einen Manöverschluck trinkt, aber dass man dann gleich davon übergeht von wir trinken jetzt einen Manöverschluck, welcher auch immer dazu, dass man sich einfach den selber macht, ist schon ziemlich unique. Du hast jetzt ganz kurz, um zurückzukommen, du hast gesagt, du warst ja gerade selber auf einem Segeltörn. Mhm. Das war, wo wart ihr da? In der Ostsee irgendwo unterwegs, glaube ich?
Ja, wir wollten von Lübeck nach Rügen segeln auf einer etwas älteren Banner 41 Yacht. Und tatsächlich war es mal viel zu stürmisch. Also in Böe 9 waren es halt nicht geheuer, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist verantwortungslos, wenn man nicht raus muss, finde ich persönlich, bei solchen Windstärken rauszugehen. Also ist für die Crew risky und wir müssen nicht umsonst die Notretter rausschicken. Klar, es gibt Situationen, da geht es halt manchmal nicht anders. Da muss man halt irgendwie weiter segeln, weil es dann entweder noch schlimmer wird oder halt was, welche Gründe auch mein Leben mag. Aber wenn man kein Zwang hat, es zu tun, dann finde ich, ist es verantwortungsvoller, wenn man dann im Hafen bleibt und nicht ausläuft. Und deswegen sind wir leider nicht segeln gegangen, tatsächlich, was ich sehr, sehr schade finde, weil wir wollten ansegeln gehen und hat leider nicht geklappt. Ich war stattdessen halt Windsurfen, um ein bisschen aufs Wasser zu kommen, wenigstens.
Ja, das geht, wenn man es kann, vielleicht bei Windstärke 9. Ja, ich habe auf das hinauf, wie du erzählt hast, ja, ich habe da Böen von 9, habe ich nachher im Windy nachgesehen und habe gesehen, ja, es ist tatsächlich sehr stürmisch. Mhm. Weil ich war zur gleichen Zeit ja in Kroatien unten und da war es auch nicht gemütlich, aber bei Weitem natürlich nicht so wenig, es ist eine völlig andere Wettersituation natürlich. Ja, ja, und erzähl vielleicht, wie bist du überhaupt zum Segeln gekommen? Oder ist das normal, wenn man in Hamburg, ich meine, Hamburg ist ja eine sehr bekannte, wie soll ich sagen, Seefahrerstadt in Wahrheit, ja, und ich war ja selber schon ein paar Mal dort, ja. Vielleicht ist es normal, dass dann jeder segelt oder.
Nee, ist es tatsächlich nicht, obwohl da ganz viel Segelarbeit auch im Jugendverein stattfindet. Ich kam tatsächlich über die Marine zum Segeln. Ich habe bei der Marine segeln gelernt. Ich komme eigentlich aus Freiburg im Breisgau, ganz aus dem Süden von Deutschland und bin dem Wunsch nachgegangen, zur See zu fahren. Und zur Offizierausbildung bei der deutschen Marine gehört es dazu, dass du segeln lernst. Einfach, weil du so das Element Wasser am besten kennenlernst. Du lernst sehr gut Teamarbeit, du lernst es, Herausforderungen zu meistern. Und wenn du nachher auf einem großen Schiff bist, ist es halt eine sehr, sehr sinnvolle Erfahrung, die man sammeln kann, wenn man segeln gelernt hat tatsächlich. Mhm. Und da habe ich es kennengelernt, bin auch auf der Gosch Fock gesegelt, das war eine tolle Erfahrung. Und habe dann immer wieder mal einfach ein bisschen gesegelt, immer nur Charterboote. Wir haben ja da noch kein eigenes Boot, hoffentlich können wir das irgendwann ändern mit dem Rum, dass wir ein eigenes Boot haben. Aber ich bin dann so beim Segeln dabei geblieben. Hatte tatsächlich aber, wenn ich ehrlich bin, nach meiner Zeit bei der Marine erstmal ein bisschen Abstand zur Seefahrt gebraucht und bin dann tatsächlich über Jens und den Manöverschluck rum wieder zum Segeln dazugekommen.
Also okay.
Der Rum hat mich wieder zum Segeln zurückgeführt, tatsächlich.
Ja, also du hast jetzt meine Frage schon etwas vorweggenommen. Es ist mir auf der Zunge gelegen, um zu fragen, dass du wahrscheinlich auf der Gorch Fock gesegelt bist.
Genau, das gehört dazu einfach und das ist ganz besonders. Also es gibt da so ein paar sehr schöne Momente, die mir lange in Erinnerung bleiben werden. Also ich muss gestehen, dass ich am Anfang so ein bisschen Respekt hatte, ganz hoch in die Royal hochzugehen. Das war mir nicht ganz geheuer. Aber ich hatte halt einen sehr tollen Kameraden, den irgendwann mal, jetzt wird es kitschig, und zwar in der Straße von Gibraltar, haben die gesagt, ey David, wir gehen jetzt da hoch. Wir gehen jetzt einmal da hoch und du musst es einmal geschafft haben, bevor wir am Zielhafen ankommen. Und dann haben wir da aufgeändert und es war halt wirklich extrem krass. Ich war da in der Royal oben, also der oberste Rad von einem Großtop und guck nach links, sehe Europa, guck nach rechts, sehe Afrika, guck ins Wasser und sehe dann die Tümmler oder Lefil da rumspringen. Dachte ich so, ey, was ist denn das für ein Moment bitte einfach nur? Das ist einfach unbeschreiblich, also die Angst überwinden und dann sowas zu machen, das war schon sehr, sehr prägend. Und das sind natürlich auch Sachen, wo ich halt dann denke, danach halt auch stolz war irgendwie. Daran denke ich halt auch gerne manchmal, ne? Also, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist sicher ein besonderer Anblick. Ja. Also durch die Straße von Gibraltar segeln ist ja sowieso irgendwas Besonderes, was zumindest jeder europäische Segler irgendwie einmal machen möchte. um auf den Manöverschlag zurückzukommen, also du hast schon erzählt, ihr seid dann da in der Bar gesessen und dann war auf einmal der neue Manöverschlag da. Aber von der Idee, jetzt einen eigenen Rum zu produzieren und den dann auch gleich zu verkaufen, ist ja schon noch ein Stück, weil ich meine, das ist ja Business, also den verkaufe ich ja nicht drei Freunden. Nee. Also es ist ja doch etwas komplizierter, stelle ich mir vor. Ja,
ja, du hast, also wir machen das alles nebenbei, ist ein Hobby, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und irgendwann können wir uns vom Hobby, als erstes hatten wir eine Idee, mal einen Charterurlaub davon zu finanzieren vielleicht, oder irgendwann jetzt träumen wir von einem Boot, einem eigenen. Du hast erstmal diese Idee, die ist irgendwie ein bisschen gewachsen und fängst dann halt danach zu suchen, wie machst du das am besten eigentlich? Wo fängst du an? Du musst erstmal recherchieren, welche Rumsorten gibt es, wo gibt es Rum überall, wie kriegst du es nach Deutschland, kann man in Deutschland vielleicht sogar Rum herstellen, wie funktioniert das Ganze ab? Was gibt es da für apfelrechtliche Sachen, was gibt es da für Gesetze? Das ist ja ein ganz komplexes Thema, wo man sich erstmal reinfuchsen muss. Und ja, da recherchiert man viel, man telefoniert ganz viel mit Leuten, die sich scheinbar auskennen. Und dann beginnt irgendwann ein ganz, ganz schöner Teil. Da geht es nämlich darum, es zu probieren, einen Geschmack zu finden, den man haben möchte. Und dann lässt man sich halt von, es nennt sich so Blender, die sich halt sehr, sehr gut auskennen, lässt man sich zum Beispiel so ein paar Proben erstellen, einfach so einen Geschmack zu finden. Man geht selber in Läden, kauft das Rumregal leer und guckt, oh, welcher schmeckt, in welche Richtung, was macht mir Spaß. Wir haben uns bloß am Anfang tatsächlich schon so ein bisschen fokussiert auf ein Thema. Und zwar wollten wir einen aus Jamaika haben, weil das so der Ursprung ja vom Rum ist in der Seefahrt auch tatsächlich. Als Admiral Penn damals Jamaika erobert hat, er den Rum kennengelernt oder entdeckt. Und dann wussten wir, okay, es muss halt ein Jamaika-Rum sein. Und das kann man verschiedene Herangehensweisen machen. Man kann hingehen und sagen, ich will unbedingt einen haben, der 10 Jahre alt ist und der muss das und das haben. Und wir haben gesagt, wir wollen unbedingt einen haben, der uns unfassbar lecker schmeckt. So, das ist unser Ziel gewesen. Wir wollten einen haben, und wir sagen, ey, den nehmen wir jetzt mit. Wir suchen so lange nach einem, bis wir es haben, sagen, den nehmen wir mit zu uns an Bord und mit dem haben wir Spaß dann, wenn wir abends im Hafen liegen. Und so haben wir dann halt gesucht und irgendwann was gefunden. Und als wir dann wussten, okay, wir haben Jamaika rum, da ist unser ist geflavored, also da haben wir haben auch Rum beigemacht. Also wir haben zum Beispiel, es schmeckt ein bisschen nach Mandarine und Butterscotch, da bekommt dann eine schöne weiche Note davon, ein bisschen was Fruchtiges. Für viele, die jetzt denken, so, Rum mit Flavor, ist das nicht ein bisschen komisch? Kann ich beruhigen, 90% der Rumsorten, glaube ich, der Welt sind geflavored eigentlich. Ne? Also es gibt ganz wenige, die es nicht sind. Deswegen heißt unsere ja auch ganz offiziell Seglerspirituose und nicht Rum, da würde ich den Flavor jetzt gar nicht Rum nennen dürfen, sondern es ist halt mit einer Rumbasis tatsächlich. Ne? Aber da sind wir auch ehrlich und sagen das auch, weil wir uns sagen, es geht der Geschmack im Vordergrund. Wir haben einen guten Rum-Basis genommen, es ist ein toller Blend und dem halt noch den letzten Kick gegeben haben und damit glücklich sind. Und uns war noch zweitens andere Sache recht wichtig, wenn man überschluckt. Also wir haben ja dieses, das ist ja ein traditionelles Getränk, ne? Also Rum ist ja nicht irgendwas, was jetzt so letztes Jahr erfunden wurde, sondern das gibt es ja schon seit dem 17. Jahrhundert. Und es hat eine reiche Tradition. Und jemand hat gesagt, okay, aber wir leben im 21. Jahrhundert und ich bin auch ein Freund von alten Holzschiffen. Ich liebe Holzboote. Und ich bin aber der Meinung, dass auf einem Holzboot ruhig auch moderne Technik verbaut sein darf, wie zum Beispiel eine gute Navigationstablet oder Plotter oder eine Rollfock kann für mich auch gerne auf einem modernen Holzboot sein. Der Kern, die Geschichte, die drin ist, die Emotionen, die drin packen, die sollen da drin behalten bleiben. Aber man kann es mit etwas Modernem paaren und das haben wir auch gemacht und wie kriegen wir das hin? Und wir sagen, okay, wir können am Design ja arbeiten. Und wir sagen, okay, wir nehmen das ist der Kern, praktisch wie beim Holzboot, der Kern ist Holz und das Außenrum ist das Moderne. Und wir haben gesagt, wir machen eine moderne, knallige Flasche, die auch ein bisschen an die Seefahrt erinnert und auch Elemente der Seefahrt prägt. Also dieses Orange dieser Flasche, dieses Rot-Orange, das kennt jeder, wenn er eine Rettungsboje mal sich angeguckt hat zum Beispiel. Oder wenn er mal eine Backbord-Fahrwassertonne sieht. Die haben oft genau diese Farbe als und dann, ey, diese Signalfarbe kommt mir bekannt vor. Und es hat nicht nur den Vorteil, diese Farbe jetzt, dass man hingeht und diese Assoziation mit der Seefahrt hat es ein bisschen. Viele denken nicht an blaue Assoziation, aber nein, es hat auch was mit der Seefahrt zu tun. Diejenigen, die segeln, erkennen das sofort oder Kraftbootfahrer auch. Aber wir haben gedacht, dieses Knallige hat noch einen anderen Vorteil. Wir müssen es ja auch irgendwie abgrenzen von anderen Menschen, die eine andere rumanbietende Geschichte haben. Und tatsächlich durch diese Orange fallen wir auch auf. Wir fallen natürlich ganz toll auf. Es gibt bei Instagram ein ganz cooles Post gerade von uns. Da haben wir auf einem schwarzen Segel unsere orangene Flagge gedruckt. Und das fällt natürlich einfach super gut auf und wird gesehen von vielen Menschen, weil es einfach heraussticht aus der Masse. Und das ist halt uns auch wichtig, so ein bisschen gewesen, herauszustechen aus der Masse und sagen, pass auf, wir sind Leute, Menschen, die haben eine schöne Idee, die haben was Pfiffiges, die machen was, was anders ist als die anderen. So, das war das eine, was wir gesagt haben, diese beiden Gegensätze zu kombinieren, also geschmacklich als historischen Kern, dann das moderne minimalistische Design. Aber wir haben noch anderes verknüpft da rein. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wenn man uns das Logo anguckt, dann sieht man da drauf ein Segelmanöver dargestellt. Und dieses Segelmanöver ist ein alter Search and Rescue Turn. Die hat man früher so gesegelt, wenn Leute außenbords gegangen sind, die wieder zu finden, hat man so versucht, das abzusegeln. Heute macht man das anders. Aber früher hat man diesen Turn so gesegelt oder abgefahren, um Menschen zu suchen. Und das heißt, das erkennt man halt auch da drin wieder. Und dann gibt es noch zwei andere Faktoren, die man darin erkennen kann. Das eine ist die Schriftart, die wir haben. Das ist, früher wurden die Holzcontainer und Fässer, die wurden mit Schablonen angemalt oder besprecht. Vorher wird man Spray drüber und sie hat angemalt. Und diese Schablonenschrift haben wir halt auch bei uns drin. Und ganz klar, die blaue Farbe von unserem Logo, die drin ist, ist halt der Himmel, das blaue Wasser und die weißen Linien, die weißen Siegel, der Himmel, was alles dazugehört. Und so haben wir diese verschiedenen Elemente in diese Flasche reingepackt einfach. Und ja, das fand ich, ist ein sehr, sehr schöner Prozess, den man dadurch lebt, wenn man immer weiter so diese Kleinigkeiten hat, die halt Kenner erkennen die. Und das ist das Schöne dabei. Viele Menschen erkennen das sofort, das Manöver erkennt nicht jeder. Viele denken, das ist halt ein Manöver. Aber welches es genau ist, ist es nicht. Da kann man ein schönes Rätsel immer wieder draus machen, wenn da jemand kommt und sagt, ich bin der beste Siegler der Welt, ich habe schon alles gesehen. Und dann zeigst du ihm die Flasche und sagst, welches Manöver ist das? Wenn du es richtig machst, kriegst du die Flasche geschenkt. Kann man solche Spielchen mit auch machen, das immer sehr, sehr schön ist. Genau.
Okay.
So, das ist jetzt auf eine kurze Frage noch eine längere Antwort geworden.
Ja, na, das ist schon okay. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall das Logo und die Flasche auf jeden Fall genauer ansehen. Also verschiedene Elemente habe ich da natürlich erkannt, aber verschiedene jetzt nicht. Ich muss aber gestehen, dass ich so genau auch nicht geschaut habe.
Aber es hätte gefallen zumindest.
Ja. Also ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall gut gelungen.
Mhm. Danke.
Insgesamt, ich habe selber auch schon probiert und jetzt, um auf den Geschmack zurückzukommen, also ich bin ja auch ein Manöverschluck-Trinker, also jetzt nicht jetzt euer Produkt, sondern ganz allgemein, wie glaube ich, die meisten Segler haben da ihre Rituale, dass sie das trinken, ja. Und mir gefällt der Ansatz auf jeden Fall, hier ein modernes Produkt zu erzeugen, das eben die moderne Welt anspricht, weil der ursprüngliche Manöverschluck beziehungsweise eben der Rum am Schiff ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hatte, als dass man nach dem Segeln halt ein bisschen was trinkt natürlich, ja.
Das hat einen ganz anderen Hintergrund tatsächlich, ne?
Also, natürlich, ja.
Ich weiß nicht, ob du schon im Podcast schon mal erzählt hast darüber, aber dieses Manöverschluck ist eine Übersetzung eigentlich. Ne? Also wenn das leitet sich ja ab aus dem Ritual Splice the Main Brace. Und das war früher eine Ration Rum, die Seesoldaten bekommen haben vor Aufgaben, die viel Mut erfordern oder die sehr gefährlich waren oder auch wieder zum Anfallen, zum Anheizen tatsächlich. Also sie wurde praktisch da früher ausgegeben. Weil dieser Admiral Penn, als er den Rum entdeckte, merkte, dass dieser Rum, der sehr, sehr hochprozentig war, also das ist eine ganz andere Welt, als wie sie heute trinken, dass der aus den Seesoldaten sehr raufwütige und mutige Männer machte. Und er sagte, ey, das kann ich für mich benutzen, das Ganze. Und daraus kam dieses Ritual Splice the Main Brace. Und früher gab es das dann in der British Navy, dass dann eine tägliche Ration Rum dann ausgegeben wurde, bis in die 70er Jahre. Und tatsächlich ist das die Übersetzung davon. Bloß damals war es wirklich was Ernstes und heute ist es was Schönes.
Ja, klar. Ja. Also das Segeln hat sich ja auch verändert. Also auf Frachtschiffen um die Welt segeln ja nur die wenigsten. Obwohl da ja auch ein bisschen ein Trend hingeht wieder. Also ich glaube, es gibt sogar in Hamburg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ein Frachtschiff, das Kaffee importiert und andere Waren irgendwie aus Übersee oder so, eben unter dem, sag ich mal, ökonomischen, bio-umweltfreundlichen Gedanken und so weiter, ja.
Genau, dann gibt es die Skysails-Geschichten, alles sehr genau, ja.
Ja, na, also der Geschmack ist auf jeden Fall gelungen, weil er auch, also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch für die Damenwelt verträglich ist. Also wie ich schon gesagt habe, ich bin ja da jetzt kein Experte, obwohl ich Rum persönlich eigentlich mag, aber ich habe natürlich auch so die Klassiker wie Pussers Rum und so weiter, eben Royal Navy und so weiter probiert. Und das schmeckt natürlich alles sehr herb und für den Laien, wo ich mich selbst natürlich auch dazugeben würde, schon sehr herb. Und da ist euer Manöverschluck auf jeden Fall ein friedliches Getränk, wo ich sage, ja, hey, das schmeckt gut, das passt und ist gut verträglich, ja.
Das kann man auch ohne Bedenken mal rumgeben. Aber ich muss sagen, das ist halt, er ist ja eher, ich finde ihn persönlich weich. Manche Menschen sagen, der ist ein bisschen scharf, aber das wundert mich jetzt. Also ich finde ihn eher sehr weich. Und aber es ist halt ein anderes Ambiente auch. Also so einen schweren Rum oder auch Whisky trinkt man ja im Sessel so zu Hause, Ruhe auf dem Sofa. Ne? Und was wir haben, ist als eher so was Freudiges, was man so im Kreis rumgehen lassen möchte. Ne? Das ist so ein unterschiedliche Herangehensweise. Und jedes hat, ist ja, beides ist ja schön, dass es es gibt. Das ist ja das Tolle dabei. Also, dass man auch mal sagen, pass auf, ich möchte da mich in Ruhe hinsetzen und einfach nur im schweren Sessel das trinken oder ich möchte Spaß haben sozusagen.
Ja.
Wobei das andere ja auch Spaß macht. Aber halt so, es ist so ein Freudengetränk, finde ich persönlich, würde ich jetzt sagen. Wobei es auch viele gibt, die tatsächlich denen eine Zigarre trinken, also Zigarre rauchen und zu denen trinken. Also sagen, das passt hervorragend. Also, da, das zum Glück sind die Geschmäcker ja unterschiedlich, ja. Und ich freue mich, dass er dir schmeckt.
Ja, na, auf jeden Fall. Erzähl vielleicht, wie, also ich meine, ich bin ja aus Österreich und ich kenne ja die, sage ich mal, die Seglergewohnheiten, die wir so haben in Bezug auf Manöverschluck, wobei das natürlich verschieden ist. Da gibt es auch natürlich verschiedene Ausprägungen, ist ganz klar, ja. Aber du hast schon vorher Erasmus erwähnt und so. Wie sind denn da im Norden bei euch so die Gewohnheiten in Bezug auf dieses Thema jetzt, oder wie haltest du das eigentlich an Bord?
Also tatsächlich, also ich, wenn ich skippere, trinke ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Trinke ich nicht. Also vielleicht mal so ein Nippen, so wie ich Hustensaft nehmen würde, so, ne? Ich nehme auch nicht bloß zu viel davon. Einfach weil ich als Seefahrer sage, ich, die See hat, ist die See. Und da hat man klar zu sein im Kopf, das ist, wie ich das Ganze einschätze. Trotz alledem kann man Erasmus ja trotzdem einen opfern davor, ne? Um ihm gut zu stimmen. Und wir machen halt dieses klassische Erasmus, du altes Rübenschwein, lass Wind und Sonne über uns sein. Und dann kann man sich überlegen, ob man ihn über Backbord oder Steuerbord ärgern möchte. Wenn man ihn über Steuerbord sagt, dann weht er ihn weg. Und wenn er Backbord zurückkommt, kommt er zurück. Man sieht auch, wie man die Fische füttert und so weiter. Muss man ja die richtige Seite nehmen. Da gibt es für beides Auslegungen, welches die richtige Seite nun sein mag. Aber tatsächlich machen wir das schon einfach was Lustiges irgendwie. Die sind dann allerdings nicht zu großzügig für Rasmus. Ne? Also es reicht, wenn der Winzer geschluckt bekommt.
Drum heißt
Aber
ja auch Manöver Schluck.
genau. Manchmal auch ein Schlückchen. Aber für mich ist tatsächlich, also wenn die Crew, wenn ihr mal einen nehmen möchte, so sage ich, okay, aber betrunken darf in mir keiner an Bord sein. Das hat nichts dabei. Das machen wir im Autofahren auch nicht. Und man muss ja ganz ehrlich sein, wenn auf See ein Unfall passiert, da kommt dann die Küstenwache raus oder Search and Rescue raus. Aber das dauert deutlich länger und es ist halt deutlich gefährlicher. Die Temperatur jetzt am Wochenende war es, Lufttemperatur 13 Grad. Ich weiß nicht, was die Wassertemperatur war von 7 Grad. Aber wenn man da halt da ein bisschen beschwipst ist und dann irgendwo falsch tritt und dann außenbords geht, ist
Ja.
nicht richtig. Und deswegen, also ich kann nicht sagen, das muss man schon mit Verantwortung umgehen. Aber was man immer macht, ich immer mache, ist, wenn wir halt abends eingelaufen sind oder nachmittags, wann auch immer, und wir seeklar zurückgemacht haben, also halt aufgeräumt haben. Ich weiß nicht, ob man in Österreich auch seeklar zurückmachen sagt. Also, wenn man halt das Schiff wieder für den Hafen vorbereitet hat, dann trifft man sie zusammen und stößt auf den tollen Tag an. Und entweder war es halt ein Tag, wo du halt richtig dick abbekommen hast und sagst so: Boah, den habe ich mir jetzt echt verdient, rum. Oder einfach so, ey, das war so ein schöner Tag, ey, da möchte ich mit euch drauf anstoßen. So, ne? Und das sind beides Momente, die man da einfangen kann und auf die ich dann anstoße. Und dann manchmal trinke ich danach auch noch einen Gin Tonic oder ein Bier. Also, aber das erste ist immer ein Glas rum und dann vielleicht im Laufe des Abends noch einen anderen oder einen zweiten. So halt,
Okay,
ne?
ja.
Ja, wie ist es denn bei euch? Jetzt.
Naja, also der Manöverschluck ist klassischerweise, den trinkt man den beim Auslaufen, ja. Oder nachdem man ausgelaufen ist, weil jetzt ist man schon im Hafen herumgesessen und proviantieren und was weiß ich was alles und bis dann endlich alles so weit ist, vergehen ja immer Stunden, bis alle bereit sind und so weiter. Ja. Und dann läuft man aus und wenn man jetzt von einem, sag ich mal, normalen wöchigen Segeltörn ausgeht oder ein paar Tage halt, ja, dann läuft man normalerweise aus und dann sozusagen um die Götter, die können jetzt verschiedene sein, das kann der Neptun oder der Poseidon oder sonst wer sein, wird dann eben ein Manöverschluck zuerst mal geopfert natürlich und dann geht die Flasche natürlich im Kreis herum und dann beginnt der Segeltörn sozusagen.
Genau.
Also,
wie ist es bei euch? Wie ist es bei euch? Geht er nach Backbord oder nach Steuerbord raus?
Ehrlich zu sein, ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Bei mir persönlich, und ich habe auch noch keinen Skipper erlebt bei mir jetzt, wo das tatsächlich ein Thema ist. Okay, aber ich werde mir ab sofort in Zukunft überlegen, welche Seite die richtige ist. Ja?
Also pass auf, wenn du den Fischern opferst, ne? Welche Seite gehst du denn hin? Steuerbord oder Backbord? Wahrscheinlich, gehst du nach Luft oder nach Lee? Gehst du nach Luft oder nach Lee?
Nach Lee natürlich.
Genau, so, und jetzt Rasmus manchmal, sag mal, bin ich hier irgendwas, auf was du speien möchtest, oder was fällt dir ein? Aber Rasmus kann natürlich auch ein Schwein sein und sagen, dann sagst du es auch, wenn du es nach Luft das Ganze machst, dann kommt ja, wenn der Pech hat, nichts im Wasser an, sondern landet alles wieder im Boot zurück. Da könnte er auch sagen, genau. Super, du willst mir nichts abgeben. Also der kann manchmal schon echt gemein sein, der Rasmus. Er findet immer einen Grund, um das Wetter zu versauen, wenn er Lust hat. Also überlegst du dir gut.
Ja,
überlege es dir gut.
Also intuitiv sowieso immer an die richtige Seite, ja, aber das, ja. Also mich interessiert das schon, also du hast jetzt vorher gesagt, also um nochmal ein bisschen wirklich tatsächlich auf den Manöverschluck, das Getränk zurückzukommen, ihr habt dann mit den Blendern gesprochen und euch verschiedene Versionen, sage ich jetzt mal, einfach machen lassen und dann einfach probiert und dann war irgendeins gut und so weiter, ja. Und wie macht man dann weiter? Dann bestellt man hier 1000 Liter Rum einfach oder wie genau geht das? Die werden ja nicht 3 Flaschen produzieren.
Nein,
du musst natürlich nicht alle Geschäftsgeheimnisse jetzt erzählen, aber nur vom Konzept, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja.
Nee, also du musst schon eine größere Menge machen, weil sonst lohnt sich das nicht. Und du hast natürlich eine Herausforderung, wenn du das erste Mal abfüllst, ne? Dann gehst du nicht hin und machst gleich 10.000 Flaschen. Das ist ja ein ziemlich heftiges Investment natürlich auch, was du vorleistest da erstmal. Aber es gibt so Mindestmengen, wir haben 2.000 als Mindestmenge gehabt und wir haben gesagt, in jeder Charge wollen wir verdoppeln, wenn wir abfüllen. Also das sind wir inzwischen, dass wir so wachsen wollen einfach auch. Also du brauchst halt jemanden, der den Rum importiert. Dann brauchst du jemanden, der den abfüllt. Ne, dann musst du die Genehmigung haben, den abzufüllen. Dann brauchst du jemanden, der das Design macht, also einen Designer. Dann brauchst du einen Flaschenhersteller. Wir brauchen nicht nur einen Flaschenhersteller, sondern wir brauchen auch den Flaschenlackierer. Weil die Flaschen muss lackiert werden. Das heißt, da muss auch das koordiniert werden.
Das sind normale Glasflaschen eigentlich, die so orange lackiert sind, okay, ja.
Genau, ja. Genau, mit dieser speziellen Ralfarbe da, ne? Und das muss halt irgendwie koordiniert werden. Und wir haben halt recht Glück, dass wir einen recht coolen Abfüller haben, der das dann für uns auch gut koordiniert und uns auch kräftig unterstützt dabei, die richtigen Sublieferanten zu finden, weil er ein großes Netzwerk einfach auch hat. Da bekommen wir ordentlich Unterstützung dabei, was sehr, sehr cool ist, was uns hilft natürlich. Und dann hast du halt den Rum, der wird halt angeliefert, dann wird er irgendwann abgefüllt und etikettiert. Und bei uns ist es so, dass wir das halt nicht selber verschicken, sondern es verschicken lassen von einem Dienstleister. Einfach aus dem Grund, dass wir nicht so große Lager haben. Also Jens wohnt mitten in der Stadt von Berlin. Da gibt es, das ist ein bisschen schwierig, ich wohne bei Hamburg direkt. Also ich habe auch nicht die größten Lagerflächen. Und deswegen haben wir einen Dienstleister, der für uns das Ganze organisatorische macht. Das heißt, der verpackt die nachher für uns und verschickt die. Und so können wir halt auch gewährleisten, dass halt wirklich auch eigentlich jeden Tag verschickt wird. Denn ich jetzt einen Tag auf Geschäftsreise bin, dann könnte ich jetzt nicht hingehen und die Flaschen verschicken. Und in der heutigen Zeit ist es so, dass immer ganz viele Menschen sofort die Ware mal haben wollen. Deswegen brauche ich jemanden, der es für uns macht. Und damals einen Sublieferanten noch, der sich darum kümmert. Und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit für uns natürlich gewesen. Wir sind halt sehr klein. Find mal jemanden. Ne? Da muss man viel recherchieren. Und irgendwann gibt es Menschen, die sagen, ey, wir finden eure Idee so gut, dann machen wir mit, das wollen wir unterstützen. Und denen sind wir auch treu, mit denen wachsen wir auch tatsächlich gemeinsam, weil die uns auch als kleinsten Unternehmen gesagt haben, ey, wir geben euch die Chance und wir machen mit euch mit, wir wachsen mit euch gemeinsam tatsächlich. Ja, so haben wir das gemacht. Und dann
Okay.
lernt man halt tatsächlich, was wir machen, lernen, wir lernen immer wieder neue Leute kennen, auch die Ideen haben. Also zum Beispiel, jetzt haben wir für einen unserer, jetzt leider haben wir den Korkenhersteller nicht mehr, aber wir hatten einen italienischen Korkenhersteller auch noch, der bei uns so ganz besondere Korken gemacht hat. Da müssen wir eine Alternative suchen, weil der jetzt auf einmal nicht mehr liefern kann. Aber so lernt man doch andere Händler kennen und bekommt neue Ideen, was man machen könnte, einfach um das Produkt weiterzuentwickeln auch oder um neue Produkte zu entwickeln. Also wir arbeiten fleißigst an einem zweiten rum. Und da geht es auch weiter, ne, die Fahrt. Man muss auch wieder jetzt Ideen
Okay,
bekommen.
ja.
Der wird ähnlich, aber anders. Also wir sind kurz davor, den richtigen zu
Okay.
haben. Wir sind echt
Na,
kurz
na,
davor.
da bin ich gespannt, ja. Ja, das
Ja.
mit dem Absatz, das wäre meine nächste Frage gewesen, das mit dem Absatz ist, stelle ich mir durchaus auch nicht ganz einfach vor, dass man das dann auch an die Leute bringt, ja. Weil,
Selbst
ja,
was.
Versand und Lager und alles drum und dran, ja. Und verschickt
Genau.
ihr jetzt schon außerhalb von Deutschland auch mittlerweile?
Ja, wir selber nicht, aber es gibt Dienstleister, die das machen. Also es gibt
Okay,
Online-Händler, die
ja.
das dürfen, wir nicht. Aber es ist einfach, also wir kein Freilager haben aktuell, aber da finden wir auch noch Lösungen, sind wir auch kräftig am Arbeiten dran, weil wir halt immer mehr merken, dass die Nachfrage aus dem Ausland auch wächst und wächst und wächst. Also Österreich und Schweiz. Wahnsinn.
Ja.
Also es spricht sich rum tatsächlich und es ist halt, also es hört sich cool an, mich macht es irgendwie stolz und freut mich total. Wir sind so aus dem Nichts, tauchen wir auf und du bekommst eine, ich sage immer keine Kunden, sondern eine echte Fangemeinde tatsächlich. Ne? Weil es halt diese Story so schön ist. Es ist ein schönes Produkt tatsächlich, wo man Freude dran hat. Und es spricht sich rum. Also wir kriegen, also das Beispiel auf unserem Instagram-Profil, ganz viele der Fotos, die wir posten, sind gar nicht von uns gemacht, sondern die kommen von Fans, die schicken und sagen, hey, guck mal, was ich das tolles Foto gemacht habe, das dürft ihr benutzen, so, ne? Und dann telefonierst du mit Leuten, du schließt tolle Freundschaften daraus. Also es gibt am Bodensee die Fanta, das ein Segelboot ist, in Kiel die Sea Legend, die das macht. Wir arbeiten mit jemandem zusammen, der hat eine Jolle, eine B-Jolle genommen und hat die zu einer Bar umgebaut. Und von dieser Bar schenkt er dann uns einen Rum aus, zum Beispiel. Und so lernt man immer wieder Leute kennen, die irgendwelche Ideen haben, ich sag mal ganz platt, verrückt sind und sich auch darüber so freuen können wie wir. Ja. Und das ist schön. Also das ist halt europaweit, nein, nicht europaweit, nicht, sondern Dachraum. Ne?
Ja, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, weil man kriegt es auf jeden Fall mit, weil so groß ist die Gemeinde nicht. Also ich sage jetzt die Seglergemeinde, also vor allem in Österreich, also wir sind von Haus aus ein relativ kleines Land, also da spricht sich das relativ schnell herum, solche Sachen, ja. Und ich glaube, ich bin auch über Instagram ursprünglich darauf aufmerksam geworden. Ich kann es jetzt nicht mehr genau
Aber
sagen, ich
weißt
sag mir.
du, was ganz, ganz lustig ist? Die allerersten Kunden, die wir hatten, waren keine Segler. Es waren keine Leute, die mit dem Seefahrt irgendwas zu tun hatten. Es waren die allerersten Kunden. Und wir gehen davon aus, dass die müssen es als Geschenk gekauft haben oder ähnliches. Aber die allerersten Kunden haben, die haben exakt dem Segler aber nichts zu tun. So, das ist echt unfassbar. Das finde ich sehr lustig. Der allererste halt aus einer anderen
Ja,
Ecke kam.
naja, also Geschmack hin oder her. Also zuerst sieht man ja mal die Flasche
Genau.
und die schreit auf jeden Fall nach, die muss ich haben. Ja. Egal, ob man Segler ist oder nicht. Ja, ja und du hast schon erzählt, ihr bereitet da jetzt ein neues vor. Was sind denn so die Ziele? Ja, also weil leben kann man vermutlich nicht davon, wenn man eine Flasche rumverkauft. Also, du hast schon erzählt, ist natürlich nur ein Hobby. Aber hast du irgendwelche Pläne oder Ziele, wo es hinlaufen soll?
Also tatsächlich war unser Traum ja am Anfang, einen Segelurlaub damit zu finanzieren, so, ne? Und ich träume halt echt davon, inzwischen ein Segelboot davon zu finanzieren. Also es muss jetzt, also muss ja nichts Großes sein, ne? Also es muss jetzt nicht gleich eine 30 Fuß oder 40 Fuß Yacht sein oder sowas. Nur kann auch was Kleineres erstmal sein. Aber irgendwas zu haben, was unser Firmenboot ist tatsächlich, wo man halt drauf, meine Traum ist vielleicht sogar noch ein bisschen für einen guten Kurs zu verchartern, einfach dieses Gefühl zu vermitteln auch. Und dann auch mit Fans zum Beispiel mal segeln zu können oder auch mit der Familie irgendwie, von mir eher nicht, sondern eher mit Fans. Einfach das dafür auch zu nutzen, diesen Spirit auch weiterzubringen an andere Menschen. Das ist so eine Sache. Und natürlich freuen wir uns, wenn das Portfolio weiter wächst. Ne? Wenn du echt eine Marke draus macht, dann freut uns das total. Und wir sind auf einem ziemlich guten Kurs tatsächlich. Ist es ist so, dass wir zum Beispiel seit letztem Jahr im Sommer eine Vertrieblerin bei uns im Team haben, die Vertrieb für uns macht und das spüren wir total, dass wir halt wir waren immer so an der Schwelle, dass wir uns entscheiden mussten, so wollen wir das wirklich jetzt weiterentwickeln oder soll das wirklich so einfach so nebenher plätschern. Und wir waren dann so weit gekommen, dass wir gesagt haben, nee, eigentlich hat es das Potenzial weiterzuwachsen, so, ne? Und ich hatte es vorhin kurz gesagt, also wenn wir die Chance haben, immer zu verdoppeln, dann ist es eine super Sache einfach, dann ist es ein tolles Wachstum, was natürlich immer schneller wird, ne? Dann, das macht dann Spaß tatsächlich. Also es gab Prostitution, aber das ist kein Geheimnis. Es lief so gut, dass wir ausverkauft sind regelmäßig und dass wir jetzt inzwischen so, das, sagen wir, so viele Flaschen herstellen müssen oder wollen, dass wir sagen, okay, uns darf das nie wieder passieren, dass wir ausverkauft sind. Vor 2 Jahren waren wir vor Weihnachten mal kurz ausverkauft, weil auf einmal ein Riesenansturm kam. Da hat die Zeitung Die Yacht auf einmal über uns berichtet. Wir wussten das nicht und puff, okay. Auf einmal waren wir leer. Das war ein bisschen erstaunlich. Und dieses Jahr haben wir tatsächlich zu kämpfen, tatsächlich mit Mangel an Glasflaschen. Tatsächlich, also wir haben letztes Jahr im Oktober zum Beispiel, die neue Charge geordert. Es waren sehr, sehr viele Flaschen. Ich sage jetzt genau Zahlen nicht aus Gründen, aber es ist sehr, sehr viel. Und eigentlich sollte die im Februar zulaufen und wir warten jetzt immer noch auf die Flaschen. Tatsächlich. Okay. Also, das ist echt hardcore, was da gerade passiert auf dem Markt. Also die Flüssigkeit, sag ich mal, der Rohstoff ist da, aber uns fehlt es an Flaschen, wo der Rohstoff reinfüllen können. Ja. Wir haben über Refill nachgedacht an so einem Kram auch deswegen. Ja. Aber ja, wir wollen wachsen und tatsächlich bin ich mir ganz sicher, ob das irgendwann ein Hauptberuf wird irgendwann oder nicht, aber ich komme mit dem, meine Emotionen lenken mich ganz stark, denn natürlich, dass ich mich weiter mehr verknüpfen möchte, langfristig auch mit Seefahrtsthemen so wieder. Ne? Also da viel zu uns zu arbeiten, wobei es mein Hauptjob natürlich mir auch sehr viel Spaß macht. Aber so langfristig irgendwie auch was zu tun zu haben, wieder mit der Seefahrt weiter, sei es in Rum oder ob man was anderes Cooles macht, was damit verbunden ist, das was wir mal gucken.
Wird man sehen.
Ja, vielleicht, sehen, genau.
Genau, ja. Vielleicht, um das vielleicht noch ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken, weil das vorher, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Das heißt, der Rum kommt eigentlich tatsächlich aus Jamaika.
Das ist ein Jamaika-Rum, ja.
Okay, das heißt, und dort wird der fix fertig hergestellt und kommt dann in Fässern herüber und wird dann abgefüllt und so.
Oder nee, so, tatsächlich.
So ungefähr. Also.
So ungefähr, tatsächlich ist es bei uns so, es kommen verschiedene Fässer in Deutschland an. Und also von verschiedenen Destillen und die werden hier zusammen geblendet, okay, ja. Gemischt hat man das tatsächlich. Also das ist in der Rumherstellung ein ganz klassisches Verfahren, dass man rumblendet und mischt mit anderen, um Geschmäcker hervorzuheben einfach. Ja. Ne? Und das ist nichts Besonderes. Das ist nicht unique, was wir sagen würden. So, unser Rum kommt aus einem einzigen Fass und das Fass ist, da liegt er seit 10 Jahren drin, der Rum. Dann würden uns aber auch in einer ganz anderen Preisklasse bewegen, als wir es aktuell tun. Das ist einfach in der Menge dann echt teuer, wenn es so ein Single-Cask-Cask sich das nennt. Ja. Dann wird es dann, das ist dann schon was sehr was Besonderes, aber auch ein ganz anderer, viel kräftigerer Geschmack, viel oft holzigerer Geschmack als andere Sachen. Genau. Willst du eine lustige Anekdote noch hören zu Rum?
Ja, gerne.
Ja, wenn ich dir sage, ich habe einen Rum, ein ganz normales, der ist 12 Jahre alt. Du gehst in den Laden und kaufst den Rum, da steht drauf 12 Jahre. Wie alt ist der Rum?
Na, persönlich würde ich dann mal annehmen, also abgesehen von der Zeit, wie lange er im Geschäft steht, würde ich mal davon ausgehen, dass der jetzt 12 Jahre lang in dem Fass gelegen ist. Das wäre jetzt eine naive Annahme.
Das wäre der Idealzustand. Es gibt auch welche, da ist es genauso. Aber bei denen, in der Preisklasse, wie auch unser Rum ist, ist es tatsächlich ganz oft so, dass es in das Alter angibt, kann ein Tropfen sein vom 12-jährigen Rum. Da kann ein Tropfen 12-jähriger Rum drin sein und kannst sagen, der ist 12 Jahre alt. Beim Whisky ist es genau andersrum. Wenn du sagst, du hast einen 12-jährigen Rum, dann ist der jüngste Rumanteil vom Whisky 12 Jahre alt. Das ist sehr, sehr lustig. Deswegen haben wir auch gesagt, pass auf, davon verabschieden wir uns erstmal komplett. Wir wollen allerdings haben, es gibt einen Geschmack. Da sind verschiedene Altersjahrgänge drin. Das können andere machen, diese technokratische, wir wollen die Emotionen rüberbringen, wir wollen den Spaß dabei rüberbringen. Und das ist das Wichtige für uns. Aber das ist ganz lustig, weil viele sich davon erzählen, 12 Jahre, der muss besonders gut sein. Anos 7.
Ja, ich glaube, das steht, ich glaube, das ist auch egal in diesem Fall, weil das steht also beim Manöverschluck, wenn ich jetzt da in der Runde mit der Crew stehe, steht das jetzt nicht im Vordergrund, dass ich hier irgendein, ich weiß nicht, was für ein Spezialgetränk verkostet, sondern es soll gut schmecken und Spaß machen und so weiter, ja. und genau. seinen Zweck erfüllen. Man huldigt sozusagen die Heiligen, damit das Wetter gut wird. Ja.
Ja,
ja und wann geht es wieder aufs Boot?
Gute Frage. Jens geht regelmäßig Südseetour machen oder wo es Mittelmeer ist am meisten unterwegs, der Jens. Ich bin eher der Ostseesegler. Mal gucken, also ich, bei mir ist es im Juli, wird nicht wahrscheinlich September, Oktober, werde ich ein bisschen segeln gehen. Aber dänische Südsee wahrscheinlich, also nichts, die ich sehr schön finde, ne? Aber es ist halt nicht jetzt irgendwie Mittelmeer, wo es besonders warm ist oder ähnliches, sondern einfach Dänemark, Ostsee, das ist mein Revier. Und auf was beim Boot, vielleicht wieder auf so einer alten Holzjacht. Da habe ich einen Freund, der hat eine wunderschöne alte Holzjacht, Mahagoni auf Eiche von 1959, das ist Venedig. Wunderschön, da mal mit zu segeln mal wieder. Und dann haben wir, also, das ist ja total verrückt, das darf ich gleich erzählen, ne? Oder auch einen Tweet davon zu erzählen. Wir haben ganz viele Follower, die uns einladen zum Segeln. Die sagen, ey, komm doch mal bei uns mit, wenn ihr möchtet. Und jetzt wirklich einladen, ey, komm doch mal bei uns mit, wir wollen mit euch segeln, wir finden euch toll. Und das ist immer das Frage der Zeit, wenn wir das hinbekommen. Und die machen halt größere Turns dann auch irgendwie. Jetzt gerade welche sind gerade unterwegs, sind gerade in Dänemark und sagen, ja, komm doch rumgeflogen, fast eine Woche mit, wenn du möchtest, gar kein Thema. Und das ist echt schön, dass halt viele Menschen dann sagen, ey, komm doch mal mit. Das ist so
ja, klasse. Klar.
Ja, das freut mich.
Das kann ich jetzt natürlich auch anbieten. Wenn du mal in der Nähe von der Adria bist, dann können wir gerne mal 2 Tage segeln gehen. Oder
ach, herrlich, natürlich danke.
Auch länger, wie es passt. Das ist ja für mich Dankeschön. Nicht besonders weit.
Ja.
Wenn sich das
ergibt.
Ich bin ja in 5 Stunden unten. Also ja, gerne. Können wir machen. Ja?
Mhm. Cool, ja, dann ist das Angebot. Dankeschön.
Ja, sowieso. Da können wir vielleicht noch einen Podcast aufnehmen zu einem anderen Thema. Also was auch immer. Ja, also,
ja. Schön. Ja.
Ist gut, ja. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir uns da endlich getroffen haben per Video natürlich. Ja,
ja. Und, mich auch.
Vielleicht treffen wir uns tatsächlich irgendwann mal auch in echt. Ja.
Würde mich total freuen.
Ich kann den Manöverschluck eben auch nur weiterempfehlen. Habe ich auch schon, ja, nachdem ich ja selber auch probiert habe. Und ich bin wirklich selber auch sehr angetan. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und bin schon sehr gespannt, was der neue Rum oder das neue Getränk dann, was auch immer es wird, was es dann kann.
Genau, also wirst deine Probe bekommen. Ich danke dir vielmals, dass wir es geschafft haben. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, jetzt, ich trinke jetzt einen Schluck, Manöverschluck auf dieses Interview, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und der geht dann auf dich und deine Zuhörer.
Okay. Zuhörer.
Cheers.
Cheers. Gut, dann schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach gut, danke.
Ciao. Damit bin ich dann auch am Ende mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes für euch dabei. Ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren. Wenn es wichtig oder persönlich ist, bitte immer per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Andere Dinge könnt ihr mir natürlich auch auf allen Social Media, auf denen ihr mich findet, natürlich posten, aber dort reagiere nicht unmittelbar in der Sekunde meistens. Ja, schaut auch auf meinen YouTube-Channel an, schaut euch meine Videos an und drückt doch auf meinem Channel auf Subscribe und Like. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertank!